Ich denke, jede Österreicherin und jeder Österreicher hat ein Bild, wenn er an die Nationalbank denkt. Die wenigsten haben die Möglichkeit, da Einblicke zu bekommen.
Ja, die Nationalbank hat mehrere Hauptaufgaben. Die Hauptaufgabe ist natürlich die Geldpolitik, die Zinsen festzulegen. Das trifft jeden Österreicher, jede Österreicherin, wenn er Kreditnehmer ist, wenn er Sparer ist, wenn er oder sie eben sich ein Haus kaufen möchte und einen Kredit aufnimmt.
BMF.Geldanschauung. Der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 9. Staatssekretärin Barbara Aibiger-Miedl und Gouverneur der Österreichischen Nationalbank Martin Kocher erläutern fiskal- und geldpolitische Zusammenhänge.
Ich freue mich sehr, heute in den nächsten Podcast BMF Geldanschauung zu starten mit einem wieder sehr interessanten Gast. An meiner Seite ist Martin Kocher, Gouverneur der Nationalbank. Martin, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, liebe Barbara.
Du bist, glaube ich, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt aus deinen früheren Tätigkeiten. Du warst ja bis 2021 beispielsweise auch Direktor am IHS, Institut für höhere Studien. Viele kennen dich dann auch als Minister für Arbeit und später auch für Arbeit und Wirtschaft in einer nicht einfachen Zeit. Und jetzt eben seit September 2025 bist du Gouverneur der Österreichischen Nationalbank. Wie geht's dir dabei? Vermisst du etwas? Erzähl uns etwas aus deinem neuen Alltag.
Ja, da ist einiges passiert in den letzten Jahren und jetzt darf ich seit dem Herbst als Gouverneur in der Österreichischen Nationalbank tätig sein. Und das ist am Anfang natürlich immer ein Kennenlernen, ein rasches Reinkommen in die verschiedensten Aufgaben, Funktionen, die man erfüllen muss. Es war sehr, sehr spannend. Große Freude, mit vielen sehr motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten zu dürfen und jede Menge auch wichtiger Aufgaben. Das ist durchaus ähnlich wie im Ministerium davor. Im Ministerium ist man für die gesamte Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik zuständig. Jetzt bin ich vor allem für die Geldpolitik und Finanzmarktpolitik zuständig, was Finanzstabilität betrifft. Da werden wir sicher drüber sprechen. Aber es sind alles wichtige ökonomische Politikbereiche und es ist immer eine spannende Aufgabe, das machen zu dürfen.
Ich denke, jede Österreicherin und jeder Österreicher hat ein Bild, wenn er an die Nationalbank denkt. Die wenigsten haben die Möglichkeit, da Einblicke zu bekommen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist beispielsweise dein Team?
Ja, die Nationalbank hat mehrere Hauptaufgaben. Die Hauptaufgabe ist natürlich die Geldpolitik, die Zinsen festzulegen. Das trifft jeden Österreicher, jede Österreicherin, wenn er Kreditnehmer ist, wenn er Sparer ist, wenn er oder sie eben sich ein Haus kaufen möchte und einen Kredit aufnimmt. Das ist der Bereich, der auch sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt, gerade für den Gouverneur. Aber wir sind auch für die Finanzmarktstabilität zuständig, gemeinsam mit der FMA für die Aufsicht von Banken und anderen Finanzdienstleistern. Dann der Zahlungsverkehr ist bei uns und dann gibt es eine Reihe von anderen kleineren Aufgaben, die gar nicht so klein sind, wie zum Beispiel die Statistik im Außenhandelsbereich. Also ich könnte jetzt lange darüber sprechen. Es ist ein relativ breites Feld an Tätigkeiten und insgesamt sind das dann 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den verschiedensten Bereichen tätig sind und die sehr international tätig sind. Es gibt jede Menge Kommissionen auf europäischer Ebene, weil ja die Geldpolitik und die Aufsicht in vielen Fällen in Europa, in dem Fall in Frankfurt, zentralisiert sind.
Also wirklich ein vielfältiges Aufgabengebiet. Eines, wo ich immer wieder dankbar bin für eure Unterlagen, ist der Bereich der Prognosen. Ihr habt ja den Konjunkturindikator und auch den Exportindikator beispielsweise. Und gerade in diesen Tagen sprechen wir auch sehr viel über das Thema Inflation und Teuerung, aber auch einen möglichen Aufschwung. Und nachdem wir in den vergangenen Jahren ja leider länger in einer Rezession gesteckt sind, haben wir jetzt zumindest für das vergangene Jahr gesehen, dass sich die Prognosen verbessert haben. Und auch für das kommende Jahr sind die Aussichten doch deutlich optimistischer. Also ich hoffe, dass diese Prognosen auch entsprechend eintreten werden.
Ja, wir sind glücklicherweise etwas optimistischer als noch vor einem halben, dreiviertel Jahr. Und es gibt natürlich wie immer Risiken. Wir wissen, dass sich die wirtschaftliche Lage im Euroraum, aber auch in Österreich stabilisiert hat und wir in einem leichten Aufschwung sind. Wir erwarten für dieses Jahr 0,8% Wachstum. Das ist noch kein sehr dynamisches Wachstum, aber das ist viel besser als die letzten Jahre. Und wir erwarten, und das glaube ich, ist tatsächlich eine sehr positive Nachricht, einen signifikanten Rückgang der Inflation. Wir hatten ja schon Ende 2024 um die 2% Inflationsrate in Österreich. Dann liefen die Strompreisbremse und andere Hilfen aus. Das hat die Inflation nochmal erhöht, weil die Energie wieder verteuert wurde. Und in diesem Jahr geht es wieder in Richtung 2%. Unsere Prognose, die wir im Dezember vorgestellt haben, wir machen ja jedes Vierteljahr eine Prognose für die Inflation und für die Wirtschaftsentwicklung, ist für 2026 2,4% Inflationsrate für Österreich. Das ist immer noch etwas über den 2%. Aber aber da sind auch noch einige Maßnahmen, die jetzt die Bundesregierung plant oder schon auch in Richtung Gesetzwerdung vorbereitet hat, nicht berücksichtigt. Da ist einiges seit dem Anfang Dezember passiert. Also wir kommen vielleicht in die Nähe der 2%, wenn alles funktioniert.
Das ist natürlich gut zu hören, weil das Thema Inflation und Teuerung uns wirklich in den vergangenen Monaten seitens der Bundesregierung intensiv beschäftigt hat. Es wurde eben dieser Tage auch die Gesamtjahresinflation für das Jahr 2025 veröffentlicht, wo einmal mehr auch ganz klar dargelegt wurde, dass die Energiekosten einer der Treiber der Inflation waren und sind. Und deswegen haben wir auch in diesem Bereich vieles auf den Weg gebracht. Beispielsweise Senkung der Elektrizitätsabgabe oder auch das günstiger Stromgesetz, was in den nächsten Monaten Wirkung entfalten wird. Also wenn ich jetzt höre, dass das in den Statistiken oder in den Prognosen nicht berücksichtigt wurde, dann bin ich noch optimistischer, dass wir uns hier Richtung 2% nähern können.
Wir hoffen natürlich, dass nichts Außergewöhnliches passiert. Die letzte längere Inflationsperiode war ja auch ausgelöst durch einen Energiepreisschock aus dem Ausland. Das kann man nie ganz ausschließen, dass etwas passiert, das die Preise wieder nach oben treibt. Aber im Moment deutet alles darauf hin, dass wir eine Entspannung hier sehen. Im Euroraum sind wir schon auf 2%, knapp über 2% im letzten Jahr Inflationsrate. Und in Österreich kommen wir da wieder sehr nahe dran. Und das ist auch gut so, weil natürlich es zwei Aspekte gibt. Einerseits betrifft es die Konsumentinnen und Konsumenten. Inflation ist für die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich unangenehm oder zum Teil auch dramatisch, je nach auch Einkommenslage. Und es betrifft aber auch die Unternehmen, weil Inflation bedeutet, dass alles teurer wird und damit die Wettbewerbsfähigkeit leidet. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir im Euroraum Durchschnitt sind. Und das ist immer eine Aufgabe, die gar nicht so leicht zu erfüllen ist, weil es kurzfristig Möglichkeiten gibt, um einzugreifen. Aber es geht nicht auch darum, mittel- und langfristig zu schauen, dass der Wettbewerb funktioniert, dass Transparenz herrscht auf den Märkten und damit die Preise nicht so stark steigen und damit die Konsumentinnen und Konsumenten und die Unternehmen eine bessere Rahmenbedingungen haben.
Absolut. Also wir haben, wie gesagt, im Energiebereich einiges gemacht. Wir bemühen uns jetzt auch im Bereich der Grundnahrungsmittel, hier zu Entlastungen zu kommen mit Halbierung der Mehrwertsteuer. Ich darf auch an das Mietpaket erinnern. Also es sind einige Bereiche, die wir in Österreich tun können. Aber ja, du hast es angesprochen, wir sind hier global vernetzt. Da bestehen natürlich Unsicherheiten und Risiken. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, hat aber auch, weil wir schon von Inflation reden, mit Geld zu tun. Und bei der Nationalbank denkt man natürlich unweigerlich mal an das Geld. Und da ich selber auch am Land wohne und immer wieder damit konfrontiert werde, dass die Bargeldversorgung da und dort ein Thema ist. Und gerade die Nationalbank hat hier vor einiger Zeit eine interessante Initiative gestartet. Und zwar habt ihr, ich glaube es waren 100 Bankomaten im ländlichen Raum für Gemeinden zur Verfügung gestellt. Wie ist dieses Projekt jetzt angelaufen? Was meinst du da?
Also es ist so, dass uns Wahlfreiheit beim Bezahlen ganz wichtig ist. Wir sind die Institution, die sicherstellt, dass man in Österreich so bezahlen kann, wie man möchte. Egal ob bar, und viele Leute wollen in Österreich gerne bar bezahlen, oder mit einer Kredit- oder Bankomatkarte. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird es auch den digitalen Euro geben. Und es wird vielleicht auch andere Formen des Bezahlens geben, die es jetzt schon zum Teil technischer Art und Weise gibt. Und dafür, um diese Wahlfreiheit sicherzustellen, braucht man natürlich die Versorgung für all diese Bereiche, für all diese Zahlmethoden. Und im Bargeldbereich hat sich eben herausgestellt, dass gerade in einzelnen ländlichen Gemeinden die Versorgung in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten immer schlechter geworden ist. Jetzt haben wir insgesamt in Österreich eine sehr gute Bargeldversorgung. Wir haben eine der höchsten Bankomatquoten in ganz Europa. Also insgesamt ist das gut. Aber es gibt Bereiche, wo es nicht mehr profitabel war, einen Bankomat zu betreiben und wo dann immer mehr Bankomaten geschlossen wurden. Und wir haben gesagt, wir haben eine Vereinbarung gemacht mit sowohl den Banken als auch mit dem Gemeindebund. Die Banken haben zugesagt, in den nächsten Jahren keine Bankomaten abzubauen, das heißt nicht einzeln, aber insgesamt sozusagen nicht sich zurückzuziehen aus der Bargeldversorgung. Ich halte das auch für wichtig, weil das eine Aufgabe der Banken auch ist. Wir haben aber gesagt, wir leisten auch unseren Beitrag und werden bis zu 120 sind's Bankomaten aufstellen. Allerdings okay. Wählen nicht wir die Standorte aus, sondern es gibt eine Regel, die Entfernung zum nächsten Bankomaten und ein paar andere Parameter, die eine Rolle spielen. Und der Gemeindebund schlägt uns vor, wo wir diese 120 Bankomaten aufstellen. Ein Teil davon ist schon aufgestellt, ein Teil kommt in den nächsten ein, zwei Jahren dazu, bis zu 120 eben. Und wir haben damit sehr positive Erfahrungen gemacht, weil natürlich gerade dort, wo der nächste Bankomat 5-7 Kilometer entfernt ist, ist es durchaus anstrengend, zu Bargeld zu kommen. Und wenn man da einen Bankomaten aufstellt, dann verbessert man die Lebenssituation der Menschen, die dort leben. Und das machen wir sehr, sehr gerne. wie gesagt, nichts als Ersatz für die Banken. Der Hauptteil machen die Banken, aber wir machen dort, wo es dann vielleicht nicht mehr profitabel ist oder wo es besonders schwierig ist, Bankomaten aufzustellen. Und bisher haben wir sehr gutes Feedback für diese Entscheidung bekommen und ich finde das auch eine richtige Entscheidung.
Absolut, wenn ich denke, dass gerade im ländlichen Raum oft die ältere Bevölkerung sich Sorgen macht, wie sie beispielsweise zum Bargeld kommt, dann ist das schon ein Faktor, der dann auch für Sicherheit und Stabilität sorgt in den ländlichen Räumen. Du hast vorher schon ein Stichwort gebracht, den digitalen Euro. Der ist doch auch zunehmend im Gespräch, wo es auch viele Sorgen gibt, was da auf uns zukommt und ob nicht der digitale Euro dann dafür sorgen wird, dass das Bargeld Zug um Zug abgeschafft werden wird. Also ich nehme wahr in den politischen Diskussionen, dass da sehr viel im Umlauf ist an Themen, an Sorgen, auch wenn beispielsweise immer wieder auch gesagt wird, mit der Einführung des digitalen Euro wird die Bargeldversorgung auch gesetzlich abgesichert. Ist es, glaube ich, wichtig, dass man hier noch Aufklärungsarbeit leistet, was das überhaupt ist, der digitale Euro, was dahinter steckt, worauf wir uns da sozusagen einstellen können.
Also der digitale Euro ist ein Projekt der Europäischen Zentralbank und ich glaube, es ist durchaus ein Projekt, das zur jetzigen Zeit auch Sinn macht. Ich versuche es ein bisschen in aller Kürze zu erklären. Die Idee ist überhaupt nicht, das Bargeld zu ersetzen. Wie gesagt, wir stehen für Wahlfreiheit. Wir wollen sogar die Annahmepflicht für Bargeld verschärfen in ganz Europa. Da gibt es einen Gesetzesvorschlag auf europäischer Ebene, der genau das macht, gemeinsam mit der Einführung des digitalen Euros. Das ist ja so wichtig, da jeder kann entscheiden, wie er es machen will. Aber wir sehen natürlich in ganz Europa auch immer mehr Menschen, die digital bezahlen wollen. Und jetzt sind diese Menschen in vielen Teilen Europas, gerade in Österreich auch, davon abhängig, dass amerikanische oder nicht-europäische Finanzdienstleister diese Versorgung im Hintergrund darstellen. Also auch wenn ich eine Bankomatkarte einer österreichischen Bank habe zum Beispiel, dann steht dahinter ein nicht-europäischer Finanzdienstleister, der die Abwicklung macht. Und wir glauben, dass es wichtig ist, erstens eine souveräne Lösung zu haben, eine Lösung zu haben, die uns erlaubt, im Internet genauso wie bar zu bezahlen, das wäre der Digital-Euro dann, nämlich ohne Kosten, mit einem hohen Sicherheitsstandard und eben souverän in Europa. Und jetzt kann man diskutieren, wie der genau ausgestaltet sein soll und wie wir das genau machen wollen. Aber die grundsätzliche Idee hier, eine Infrastruktur zu haben, die uns absichert und die alle Möglichkeiten bietet und die natürlich jemand verwenden kann oder auch nicht, je nachdem, wie er oder sie das haben möchte, halte ich grundsätzlich für sinnvoll. Das Projekt ist relativ weit gediehen, in der Vorbereitung natürlich nur, es braucht noch einen Beschluss auf europäischer Ebene des Europäischen Parlaments dieses Jahr. Dann wird wahrscheinlich 2029 die erste Möglichkeit einer Bezahlung mit dem digitalen Euro sein. Wie gesagt, nochmal ganz klar, es geht nicht um den Ersatz von Bargeld, es geht darum, eine weitere Möglichkeit zu schaffen, digital zu bezahlen, mit Eigenschaften, die eigentlich dem Bargeld weitgehend entsprechen. Und das hilft uns natürlich, eine Möglichkeit zu schaffen, die für Bürgerinnen und Bürger sehr interessant sind in Europa. Und man kann in ganz Europa damit bezahlen. Im Moment ist es so, dass es nicht in allen Ländern so ist, dass es diese Möglichkeit mit einzelnen Lösungen, mit nationalen Lösungen gibt. Und die Banken arbeiten an ähnlichen Lösungen. Ich persönlich glaube, dass es tatsächlich auch genug Raum gibt für mehrere Lösungen und die beste Lösung wird sich dann durchsetzen. Aber eine öffentliche Variante zu haben, den digitalen Euro, der garantiert ist durch die Europäische Zentralbank, wo der digitale Euro immer 1 Euro in bar wert sein wird, das halte ich für grundsätzlich sinnvoll.
Da hast du jetzt schon einen Kritikpunkt vorweggenommen, der immer wieder kommt, weil du ja zu Recht gesagt hast, es braucht ja auch eine europäische Lösung. Wir brauchen hier gewisse Souveränität, gerade wenn wir uns jetzt anschauen, was geopolitisch sich hier im Handelsbereich auch tut mit Zollandrohungen und dergleichen. Aber die Frage, die sich viele stellen, ist, warum kann es dann nicht ein europäisches privates Unternehmen machen? Warum muss das eben hier die EZB durchführen?
Also zum einen glaube ich, dass ich überhaupt nichts dagegen hätte, wenn es europäische Konsortien gäbe, die das machen. Und es gibt einige, die das anstreben. Allerdings ist es in den letzten Jahrzehnten nicht passiert und es ist etwas schwierig, weil es natürlich die Grundlage dafür braucht und die EZB tut sich etwas leichter. Die große Problematik ist gar nicht die Infrastruktur und das Technologische ist auch nicht leicht, sondern man braucht ein System, das bei jeder Bezahlmöglichkeit potenziell funktioniert. Wir werden also, wenn das ausgerollt ist, zehntausende Transaktionen pro Sekunde in Europa haben, die so ein System abwickeln muss. Das ist nicht ganz trivial und es müssen halt alle eingebunden sein, die Zahlerseite und die Händlerseite auf der anderen Seite. Aber Ich glaube auch, dass sich die Art und Weise, wie wir bezahlen, derzeit sehr stark verändert. Es gibt neue Produkte, zum Beispiel Stablecoins. Und wir werden Konkurrenz haben für solche Lösungen, egal ob es jetzt private Lösungen sind oder die Lösung der EZB am europäischen Markt vom Ausland, vom außereuropäischen Ausland. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir möglichst breit reagieren und eben diese souveräne Möglichkeit darstellen. Und wenn es dann zwei gibt, eine private, die von den Banken getragen wird und eine der EZB, dann ist das auch nichts Schlimmes, glaube ich. Dann haben wir es geschafft, uns etwas unabhängiger zu machen von Finanzdienstleistern, die außerhalb von der Europäischen Union sitzen.
EZB ist ja ein Zusammenschluss von allen Mitgliedstaaten dort. Ja. Wie kann man sich das eigentlich in der Praxis vorstellen? Also du bist dort derjenige, der Österreich vertritt in den Gremien. Wie oft kommt sie zusammen? Was sind dort die Entscheidungen, die so tagtäglich auf der Tagesordnung stehen? Ich meine, was wir Bürgerinnen und Bürger mitbekommen, ist ja immer wieder, ob beispielsweise im Bereich der Zinsen was verändert wird. Zinssenkungen, Zinssteigerungen werden natürlich sehr genau mitverfolgt, weil es eben wirklich für den einzelnen Häuselbauer, für den einzelnen Kreditnehmer relevant ist. Aber wie kann man sich das vorstellen? Das würde mich jetzt wirklich interessieren.
Also es ist ein System, die nationalen Notenbanken sind Teil der EZB oder die EZB ist Teil der nationalen Notenbanken, so ähnlich wie das auch in anderen föderalen Strukturen außerhalb von Europa ist. Und es gibt sehr, sehr viele Gremien dort, also es gibt hunderte Gremien, würde ich fast sagen, weil ja auch die ganze Bargeldversorgung koordiniert wird, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen koordiniert werden müssen, weil die geldpolitischen Operationen koordiniert werden müssen. Aber es gibt ein zentrales Gremium und das ist dort der sogenannte EZB-Rat oder auf Englisch das Governing Council der Europäischen Zentralbank. Und dort bin ich als Gouverneur der Vertreter Österreichs und da sitzen 21 Gouverneure jetzt. Bulgarien ist gerade beigetreten, jetzt haben wir 21 Mitglieder plus 6 Mitglieder der Exekutive der EZB, also da ist die Präsidentin und der Vizepräsident und 4 weitere Mitglieder. Und da werden die Zinsentscheidungen getroffen gemeinsam, da werden Entscheidungen über zum Beispiel den Zahlungsverkehr getroffen, also viele Dinge, die europäisch harmonisiert sind und das macht durchaus Sinn, weil man damit einfach den europäischen Standpunkt einbringen kann und damit hat jedes Land eine Vertretung und wir haben da, was die Größe betrifft, sogar einen Vorteil, weil alle mehr oder weniger das gleiche Stimmrecht haben. Es wird zwar selten abgestimmt, meistens wird einmütig oder einstimmig entschieden, aber wenn abgestimmt wird, haben wir das gleiche Stimmrecht oder fast das gleiche Stimmrecht. Es gibt kleinere Unterschiede, fast das gleiche Stimmrecht wie alle anderen Mitgliedstaaten und nachdem wir etwas kleiner sind als die großen Staaten, ist das relativ gesehen ein kleiner Vorteil.
Als Finanzstaatssekretärin erlaube ich mir an dieser Stelle auch den Hinweis, dass du da völlig unabhängig von der Politik und weisungsfrei hier die Entscheidungen triffst. Ich glaube, das ist ganz wesentlich in der Geldpolitik. Das betrifft sowohl die österreichische Nationalbank als auch die EZB. Weil wenn man über den großen Teich schaut in die Vereinigten Staaten, dann hat man da gerade in den letzten Wochen und Monaten schon gespürt, dass auf die FED, also die US-Zentralbank, hier auch von der Politik Druck ausgeübt wurde. Und ich glaube, das ist ein alarmierendes Zeichen.
Ja, das ist der Kern der Unabhängigkeit der Notenbanken, ist tatsächlich die Geldpolitik. Und das erlaubt uns, das ist ja kein Selbstzweck, es erlaubt uns manchmal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht kurzfristig nicht so populär sind, aber notwendig sind und langfristig aber allen zugutekommen. Vielleicht nur ein Beispiel. In den 70er Jahren gab es eine hohe Inflationsrate. Die amerikanische Notenbank war damals noch nicht so unabhängig, wie sie jetzt mal war, hoffentlich bleibt sie auch weiter unabhängig und man hat damals nicht so stark reagiert, wie man reagieren hätte müssen mit höheren Zinsen. Damit ist die Inflation relativ lange so geblieben und irgendwann musste man dann wirklich massiv eingreifen und dann wurden die Zinsen in den 80er Jahren, um die Inflation zu bekämpfen, auf fast 20% angehoben in einem entwickelten Staat. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? Und es war einfach aufgrund dieser Verzögerung, aufgrund des Nichtreagierens notwendig, um dann die Inflation wieder nach unten zu bringen. Und eine unabhängige Notenbank garantiert eben, dass man die Zinsen so auf das Niveau bringt, damit dann das Inflationsziel erreicht wird. Und wir haben ein ganz klares Ziel, das ist das Hauptziel. Das ist wichtiger als alles andere, die Inflationsrate im Euroraum auf 2% zu haben. Und da sind wir derzeit im Euroraum. Es gibt Unterschiede zwischen den Ländern, aber im Euroraum.
Wir arbeiten noch daran.
Ja, Österreich also wird sich dem annähern. Ja. Und es hat nicht auch Phasen gegeben, wo die Inflation im Euroraum bei knapp 10% war, aber man hat gesehen, die EZB hat rasch reagiert. Natürlich kostet das etwas, weil damit das Wirtschaftswachstum reduziert wird, aber wir haben gesehen, wie dramatisch hohe Inflationsraten sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier die Freiheit haben, etwas zu tun, ohne dass es einen kurzfristigen politischen Einfluss gibt. Und wir haben das gesehen, kurz vor Wahlen, und das ist kein Vorwurf, aber wenn es dann Einfluss gibt, dann ist das langfristig kostspieliger, als wie richtig reagieren zu können. Und das ist der Kern der Unabhängigkeit. Und deswegen sind auch alle Notenbankgouverneure oder sehr, sehr viele dem amerikanischen Chair, heißt er dort, dem Vorsitzenden des Komitees, Jerome Powell, beigesprungen, weil dieser Unabhängigkeitskern ganz entscheidend ist, nicht nur für die USA, sondern auch für uns. Wenn die US-Notenbank nicht reagieren kann, wenn die Inflation dort höher ist, hat das möglicherweise Auswirkungen auf die Finanzmärkte und schwappt damit über auf Europa. Und wir haben es schwieriger, unsere Inflationsziele zu erreichen. Es gibt mehr Unsicherheit, mehr Instabilität auf den Finanzmärkten. All das ist für alle Beteiligten negativ. Und ich hoffe sehr, dass sich die USA hier besinnen und diesen Wert dieser Unabhängigkeit auch wieder erkennen.
Und da wird dann auch in der Praxis vor Augen geführt, wie vernetzt man hier auf der Welt schon ist, gerade auch in diesem Bereich.
Ja, wir treffen uns. Es gibt eine Bank in Basel, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS, die manchmal als Bank der Notenbanken bezeichnet wird, wo der internationale Zahlungsverkehr eine große Rolle spielt über die verschiedenen Währungsräume hinweg. Und da treffen sich die Gouverneure auch weltweit relativ regelmäßig alle paar Monate, um eben genau solche ganz generellen Fragen zu diskutieren und auch um vorbereitet zu sein. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber immer wieder gibt es natürlich Krisen, die weltweit die Notenbanken betreffen, Finanzkrisen zum Beispiel, 2008, 2009, die letzte große. Und da müssen wir dann gemeinsam koordiniert reagieren, damit es nicht zu noch schlimmeren Effekten kommt. Und deswegen ist diese Abstimmung zwischen Notenbanken auch sehr wichtig und auch ein Wert an sich und dient natürlich der Stabilisierung und der Zusammenarbeit, wenn es Krisen gibt.
Klingt so, als wärst du viel international unterwegs. Ist es wirklich hauptsächlich in Präsenz alles oder gibt es auch dann schon Online-Meetings?
Wir haben natürlich aufgrund des CO2-Fußabdrucks uns darauf geeinigt, uns gelegentlich auch online zu treffen. Also im ECB-Rat ist es so, dass wir jede zweite Sitzung in Präsenz haben. Jede zweite Sitzung ist dann online. Okay. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn man in Präsenz ist und auch die Möglichkeit hat, nicht abseits der formellen Sitzung kurz noch Gespräche zu führen. Es gibt ja auch immer bilaterale Themen, die man besprechen muss. Und deswegen ist es wichtig, sich auch in Präsenz zu treffen. Aber es ist auch ganz gut, dass wir nicht nur im Flugzeug sitzen müssen.
Also die Unabhängigkeit wirklich als ganz wesentlicher Faktor, wo ihr aber auch ein ganz großartiger Partner seid fürs Finanzministerium, möchte ich sagen, ist das Thema Finanzbildung. Ihr seid
das liegt uns beiden am Herzen.
Absolut. Ihr seid dort Partner der ersten Stunde und seit einigen Monaten auch Co-Vorsitz im Finanzbildungsrat. Da bist du auch persönlich als Gouverneur der Stellvertreter in diesem Gremium, was ich ungemein schätze, weil das Thema, wie du sagst, uns nicht nur beiden am Herzen liegt, sondern weil es auch ein unglaublich wichtiges Thema ist und weil wir da gerade gemeinsam sehr engagiert an einer nationalen Finanzbildungsstrategie für 2027 fortfolgend arbeiten. Was ich höre, ist das Interesse groß von allen Stakeholdern, dass wir hier was weiterbringen. Österreich hat da sicher schon einiges geschafft, auch im Vergleich zu anderen Ländern, aber ich bin davon überzeugt, dass wir da immer noch besser werden können.
Es ist eine gute Gelegenheit, dir zu danken und dem BMF zu danken, weil ihr da auch extrem aktiv seid und ich halte das für ganz, ganz wichtig. Wir treffen so viele finanzielle Entscheidungen tagtäglich fast und viele Entscheidungen sind dann auch mit Auswirkungen verbunden, die sehr lange und langfristige Folgen haben. Hauskauf, andere Anschaffungen, Kreditaufnahme und so weiter. Und oft schon in jungem Alter die Möglichkeiten dann möglicherweise später einschränken, indem man vielleicht sich im jungen Alter überschuldet und dann Jahre braucht, um da rauszukommen. Und all das betrifft die Lebensqualität von Menschen. Und deswegen geht es darum, dass sich Menschen gut auskennen bei diesen Entscheidungen. Und deswegen muss eine Finanzbildungsstrategie so breit wie möglich sein, alle Menschen abholen und den Versuch machen, diese Entscheidungen zu verbessern. Und ich halte sogar für demokratiepolitisch entscheidend, dass eine Grundfinanzbildung sehr, sehr breit in der Bevölkerung verankert ist. Es gibt so viele politische Entscheidungen, die mit Finanzen und Wirtschaft zu tun haben. Und um eine gute Demokratie zu sein, müssen die Menschen, die wählen, auch ein Grundverständnis haben für diese Themen. Und das kriegen sie auch mit Finanzbildung in der Schule, mit den Initiativen, die wir im Finanzbildungsrat über die Schulen hinaus machen. Und natürlich auch in anderen Lebensbereichen. Also es gibt ja viele Bereiche, die dann im späteren Leben auch noch relevant sind. Das ändert sich ja auch dauernd. Was wir vor 20, 30 Jahren gelernt haben, ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so relevant. Und es gibt immer neue Entwicklungen, neue Techniken oder auch eben neue Betrugsmaschen. Auch das ein wichtiger Punkt der Finanzbildung, Betrug zu verhindern, zu schauen, dass sowohl diejenigen, die versuchen zu betrügen, auch Strafen bekommen oder eben das nicht machen können, aber gleichzeitig auch die Awareness bei den Menschen heben, was es an neuen Möglichkeiten gibt. Online-Betrug boomt leider. Ich weiß, ihr seid auch sehr aktiv dagegen zu arbeiten. Die FMA macht das, wir machen das. Ganz wichtiger Faktor, die Menschen zu unterstützen, dass sie Betrug recht rasch erkennen und dass die Menschen, die versuchen, jemanden zu betrügen, auch dann die gerechte Strafe bekommen.
Ja, also das Thema ist wirklich unglaublich breit und wir versuchen in dieser Strategie auch diese Themen möglichst gut zu adressieren. Du hast vorher auch schon berichtet, Stablecoins, dann haben wir noch das ganze Thema Kryptowährungen. Also es ist so unglaublich viel an Innovation auch da in dem Bereich, dass es wichtig ist, dass man hier auch im Bereich der Finanzbildung immer am Puls der Zeit ist und das auch entsprechend weitergibt. Und wie du sagst, es ist für jeden und jede Einzelne eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Du siehst das auch demokratiepolitisch. Ich würde auch noch ergänzen, es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, wie beispielsweise das private Kapital in einem Land hier entsprechend veranlagt wird. Wir sind ja das Land des Sparbuchs nach wie vor. Wir wissen, dass hier andere Möglichkeiten gibt mit viel mehr Renditechancen. Also auch das ist mir ein Anliegen, dass man das aufzeigt.
Ganz wichtiger Faktor. Ich sage immer, wenn wir die ambitionierten Ziele, die wir haben für den Umbau des Energiesystems, für die Weiterentwicklung der Infrastruktur erreichen wollen in den nächsten 10, 20 Jahren in Europa, und da gibt es viel zu tun und viel zu investieren, dann wird das nicht nur über öffentliche Mittel gehen, es geht auch über private Investitionen. Und das heißt dann Kapitalmarkt, das heißt dann die Veranlagung langfristig in Dinge, die sowohl gesellschaftlich relevant sind, die aber auch dann denjenigen, die Anlagen eine Rendite bringen, genau, die sinnvoll ist. Und das ist ja gerade für eine private Pensionsvorsorge zum Beispiel sehr interessant. Da habe ich einen langfristigen Horizont. Und da die Grundlagen zu verstehen, und das Gute daran ist, das ist gar nicht so kompliziert, wie es manchmal wirkt, wenn ich 10, 15 Grundlagen verstanden habe, wie Veranlagungen stattfinden, was wichtige Finanzzusammenhänge sind, dann tue ich mir schon viel leichter. Und das versuchen wir zu vermitteln in all den verschiedenen. Wir haben letztes Mal einen Bericht bekommen, über 200 Maßnahmen, die in den letzten Jahr von den Finanzbildungsinstitutionen gemacht wurden. Über das hinaus, was ohnehin in den Schulen existiert, in diesen Maßnahmen angesprochen wird.
Wirklich viel, viel getan, und gerade das Thema Pensionsvorsorge ist ja auch eines, was man nicht früh genug andenken kann, weil du dann über diese langen Laufzeiten hier auch wirklich das Kapital so aufbauen kannst. Und ich sage das jetzt auch ganz bewusst als Frau, wenn wir uns Altersarmut anschauen, dann ist die sehr oft weiblich. Also haben wir auch einen Schwerpunkt explizit für Frauen im Bereich der Finanzbildung auf den Weg gebracht.
Das ist uns auch ein großes Anliegen. Wir wissen auch, dass es da tatsächlich auch einen Gender Gap gibt. Die Männer sind etwas besser informiert als die Frauen. Ist auch der EZB ein ganz wichtiges Anliegen. Das halte ich für ganz wichtig, dass wir das ansprechen. Und noch ein Satz. Manchmal wird diese private Vorsorge als Ersatz für die öffentliche Vorsorge, das öffentliche Pensionssystem gesehen. Ich persönlich glaube, dass wir ein sehr gutes öffentliches System haben für die Pension. Das soll auch so sein. Nur angesichts der demografischen Entwicklung ist es unrealistisch, dass man das noch weiter ausbauen kann. Das wird weiter eine sehr gute Grundlage sein. Es ist einer der besten Systeme der Welt. Wir haben eine höhere Mindestpension in Österreich als die Durchschnittsrente in Deutschland. Aber ein weiteres Ausbauen wird schwierig sein. Und wenn wir sehen, wie viele Menschen im Alter dann doch Schwierigkeiten haben, mit dem auszukommen, was sie aus der öffentlichen Pension bekommen, dann ist natürlich eine Zusatzvorsorge in der zweiten Säule über Pensionskassen, über die Mitarbeitervorsorgekasse oder in der dritten Säule, wo es um private Vorsorge geht, ganz entscheidend, um eben im Alter auch einen hohen Lebensstandard haben zu können und sich das leisten zu können, was man möchte.
Und ich erlaube mir auch den Hinweis, dass wir einen Trend zur Teilzeitarbeit haben. Bei den Frauen sowieso aus unterschiedlichen Gründen eine hohe Teilzeitrate, aber auch zunehmend bei den jungen Männern. Und da sollte man schon bedenken, welche Auswirkungen das dann auch in weiterer Folge für die Höhe der Pension hat. Auch da, glaube ich, kann man mit entsprechenden bewusstseinsbildenden Maßnahmen, Vorsorge rechnen, das aufzeigen.
Das ist richtig. Und wir sehen, dass das tatsächlich bei vielen gar nicht so berücksichtigt wird. Ich glaube, viele unterschätzen tatsächlich, muss man auch ganz klar sagen, die Auswirkungen von langen Teilzeitphasen, also jetzt nicht von ein, zwei, drei Jahren, wo man mal in Teilzeit ist, weil man auch Betreuungspflichten hat oder andere Dinge priorisiert. Aber wenn man das lange macht, wirkt sich das schon sehr massiv auf die Pensionshöhe aus, und das unterschätzen sehr, sehr viele. Und ich verstehe dadurch, dass ein 20-Jähriger, eine 20-Jährige jetzt sich nicht so große Gedanken macht, aber wenn man das sehr lange macht, dann wird es tatsächlich dann im Alter auch etwas problematisch.
Man muss es jedenfalls vor Augen führen, damit derjenige, wenn er die Entscheidung trifft, sie auch wirklich vollumfänglich in ihren Konsequenzen sehen kann. Gut, das war ein breiter Bogen. Das nächste Mal vielleicht in der Nationalbank. Was gibt es bei euch zu sehen? Gibt es nicht auch ein Geldmuseum vor Ort?
Ja, wir haben ein Geldmuseum, wo man sich natürlich historische Münzen anschauen kann und ein bisschen was lernt über die Geschichte des Geldes. Kann ich nur empfehlen, das werden wir auch, das ist einer der Dinge, die wir uns vorgenommen haben, etwas modernisieren, etwas ausbauen, um da auch mehr auch an Finanzbildung zu leisten. Da kann nicht jeder hingehen, es ist öffentlich, aber es kommen vor allem viele Schülerinnen und Schüler, und ich glaube, es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ein gutes Angebot bekommen, um eben auch da zu lernen, wie man mit Geld umgeht und was es für Grundlagen gibt in der Geldtheorie und in der Geldpolitik.
Also da bin ich schon gespannt, wenn ich dann vielleicht die Pressemeldung höre, dass dieses Museum überarbeitet wurde. Ich möchte es mir dann unbedingt anschauen.
Unbedingt, du bist jetzt eingeladen.
Danke, und auch danke für den guten Austausch heute.
Danke, Barbara, vielen Dank.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.